I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
600 Millionen. Was könnte man damit eigentlich so machen, Mensch?
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Also 600 Millionen, das sind ja dann auch wieder weniger als 700 Millionen, aber mehr als 500 Millionen. Es ist ein Durcheinander, wenn man erstmal so viel Geld hat. Wir haben es leider nicht, aber trotzdem sind wir fröhlich, wir sind gut gelaunt und wir sind grün und saftig. Das ist ja unser Erkennungsmerkmal. Gemeinsam mit unserer Schwesterzeitschrift Golf and Style halten wir euch über alles, was rund ums Golf passiert, auf dem Laufenden. Ganz herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast in Sachen Golf, grün und saftig. Ihr findet uns selbstverständlich auch Social Media, Instagram, Golf and Style Mac heißen wir dort, also wie Magazin. Oder auch golfandstyle.de, unsere Online-Angebote. Und natürlich sind wir auch bei TikTok, zum Beispiel mit unseren Angeboten, was Training angeht, von unserer Trainingsgranate Benedikt Staben. Also es ist wirklich, es passiert so viel. Und deswegen können wir nur sagen, verschenkt zu Weihnachten ein Klick, ein Like auf unserem Podcast. Schenkt ihr es euch möglicherweise sogar selber. Kann ja auch eine Idee sein. Mein Name ist Hinak Baumgarten und im Studio heute Julius Allzeit.
Ich begrüße euch.
Und Sven Hanft ist selbstverständlich auch dabei.
Moin Moin.
Wir müssen heute über Geld sprechen. Wir werden heute über die European Open sprechen und zwar sprechen wir da mal mit jemandem, der sich auskennt. Wir müssen über Frauen sprechen, außerordentlich erfolgreiche Frauen und wir müssen über den Kurzen sprechen. Der Kurze wird uns heute natürlich auch beschäftigen, aber zunächst mal Ladies First gratulieren wir ganz herzlich. Esther Henseleit kriegt auf der LPGA-Tour kriegt Zuwachs. Polly Mack, Alexandra Försterling und Aline Krauter haben sich im Qualifying die Tourkarte geholt für Amerika. Das heißt, jetzt geht's endlich um Geld. Jetzt messen sie sich wirklich mit den ganz, ganz Großen der Szene. Ich bin schier aus dem Häuschen.
Ja, jetzt hast du mir schon meine Überraschung der Woche geklaut in der Kategorie, wobei es auch nicht wirklich eine Überraschung war, sondern also ja eher so ein positives Highlight, weil so wie die gespielt haben, konnte man ja fast erwarten, dass sie das schaffen. Aber finde ich auch ganz stark, drei deutsche Damen jetzt noch auf der LPGA-Tour. Du hast noch Olivia Cohen vergessen, die auch auf der LPGA-Tour unterwegs ist. Also wir haben mindestens fünf. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, wie es aussieht. Caro Masson, ob die aus ihrem Babyurlaub quasi, sag ich mal, zurückkommt. Die war ja schwanger und hat ein Kind bekommen. Die spielt ja eigentlich auch noch auf der LPGA-Tour. Also es wird langsam eine sehr illustre Runde, so wie die Männer auf der DP World Tour.
Also deutsche Farben überall vertreten, weltweit. Wir dürfen nicht vergessen, auf der PGA-Tour natürlich auch. Ne? Stefan Jäger, immer Kämpfer dabei. Champions Tour, Bernhard Langer, der übrigens Gratulation, also auch nach München kommen wird 2024 und dort seinen Abschied von der DP World Tour bekannt geben wird. Das Ganze in München, das ist natürlich toll, da hat er große Erinnerungen dran. Also ich denke mal, es ist ein Fanfest, wird das auf jeden Fall werden. Aber nochmal zurückkommen zu den Ladies. Sven.
Ladies, ganz stark. Also ich muss sagen, gerade das Saisonfinale von den deutschen Damen, außerordentlich stark. Gut, es gab jetzt bei diesem Final Stage auf der LPGA immerhin gleich 45 Karten. Aber auch da das durchzuziehen und die Lexi Försterling hat extrem viel gespielt in den letzten Wochen.
Lexi, ich wusste gar nicht, dass ihr so...
Ja, Sven ist so mit ihr.
Ihr offizieller Spitzname auf ihrer Webseite.
Ja, aber ich bin ja mehr Lexi Thompson, ne? Loving Lexi Thompson.
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass die Försterling...
Ja, habt ihr mal rausbekommen,
in wie Arizona... im College war, ich glaube, da hat sie den Spitznamen Lexi gekriegt. Das ist, glaube ich, für die Amerikaner einfacher als Alex.
Oder? Sie hat gesagt, als sie damals aufs College ging, hieß jeder zweite oder jede zweite Alex und das war ein Problem und deswegen hätte sie dann gesagt, ach, dann nennt mich doch einfach Lexi.
Hab ich ja fast richtig.
Pass auf, ich kenne solche Themen mit meinem Vornamen, der ist ja auch nicht so ganz einfach. Hinak, ne, ist ja so ein bisschen was Ostfriesisches. Ja. In der Türkei heiße ich Hünük.
Hünük.
Und in Polen Henjek. Ja. Oh, also, Kommunikation Lexi, mit Damen, das ist immer sehr interessant.
Lexi Försterling fand ich ein ganz starkes Saisonfinale. Und ja, ich meine, ich hoffe ja, wir haben auch in Deutschland wieder ein LET-Turnier und wir haben auf allen Touren, Herren wie Damen, haben wir so viele Spieler
Und man darf ja nicht vergessen, die Elite, also die Ladies European Tour, wird ja auch immer stärker, dadurch, dass es viele co-sanktionierte Turniere gibt, dass es da immer mehr Kooperationen gibt. Also auch dieses europäische Damengolf ist einfach, je mehr deutsche Frauen dabei sind, immer stärker für uns und immer stärker diese Verbindung zur LPGA. Das heißt also, es geht auch immer um mehr Geld.
Vor allem, wir hatten dieses Jahr 4 Siege, ne, auf der Elite. Also Alexandra Försterle mit ihren 2 Siegen, Aline Krauter und oft geht ein bisschen unter. Patricia Isabel Schmidt hat auch einen Sieg geholt. Das darf man nicht vergessen. Also 4 Siege in einer Saison. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat.
Ja, Chiara Noe, hat die nicht auch noch eins gewonnen?
Ja, selbstverständlich.
Das war aber letzte Saison, oder?
Nee,
das
gehörte schon zu diesem Jahr.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, so viele Siege, dass man da durcheinander kommt. Das ist es ja. Ich sag mal ARD und ZDF, bitte engagiert euch doch endlich mal in diesem Sport mehr. Das muss aber mehr drin sein, dass wir, also Solheim kommt ja auch 2024 wieder, da muss doch mehr drin sein, dass auch ARD und ZDF mal da ein bisschen engagierter sind. Das ist so, sage ich so aus meinem Herzen einfach mal heraus. Spontan.
Ja, ich finde es schade, ich habe das Gefühl, dass immer noch so die Profi-Golf in Deutschland noch nicht ganz so stark angenommen wird. Ne? Wir haben ungefähr 600.000 Golfer in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sich davon für Profi-Golf interessieren, aber auf jeden Fall zu wenig. Und deswegen ist dieser deutsche Erfolg, denke ich mal, so wichtig und auch so schön, weil, ich meine, wie bekommst du Leute zum Golf? Natürlich, wenn die nationalen Spieler, die Leute, die du im Zweifelsfall unterstützt, erfolgreich sind. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool.
Es gab ja damals diesen Wettbewerb in den 80ern zwischen Tennis und Golf. Beides war so, okay, Tennis haben mehr gespielt. Aber dann kam halt der Becker-Effekt mit Boris Becker. Und zeitgleich kam eigentlich auch der Bernhard-Langer-Effekt. Davon nicht vergessen. Das war ja nahezu zeitgleich. Ja. Bloß das Problem war, Boris Becker war ein bisschen eher. Das heißt, alle haben nur noch auf Tennis geglotzt. Und dann sind die Riesenerfolge von Bernhard-Langer haben sich natürlich in Mitgliederzuwächsen niedergeschlagen, aber eben nicht so Granaten- und Kometenmäßig wie beim Tennis. Schade eigentlich, aber.
Und genau deswegen ist es doch cool, wenn wir so coole Leute auch haben, wie Nick Bachem, wie ein Freddy Schott, wie eben auch bei den Damen Aline Krauter oder Alexandra Försterling. Also.
Ja, finde ich auch. Mega. Also da wird sich viel tun und mehr in die Medien rein, mehr zeigen, dass Golf eben auch eine coole Geschichte ist und wo du sagst, 600.000, ja, organisiert in den Vereinen. Aber es gibt ja noch nicht organisierte Golfer, Menschen, die Interesse haben, überhaupt Golf zu spielen. Also ich würde mal sagen, wir sind mindestens bei 1,2 Millionen.
Das würde ich auch sagen, haben wir auch gerade letzte Woche mit einem Sponsor für die Golf in Style Trophy gesprochen. Der fragte auch, wie viele Golfer haben wir denn überhaupt in Deutschland? Ich sage, ja, also wir haben organisiert knapp 700.000, aber ich sage, wir haben wahrscheinlich noch eine 500.000, die so diese Graugolfer sind, die Schläger vielleicht sogar im Keller haben und auch im Urlaub mal spielen, aber keine Clubmitgliedschaft. Also ich sage mal, wir haben garantiert, wie du schon sagst, 1,2, 1,3 Millionen golfspielende Menschen in Deutschland.
Und man darf eins nicht vergessen, früher gab es immer, da nochmal in die Statistik reinzugehen, gab es ja viele Mitglieder unter diesen fast 700.000, viele Mitglieder, die schon relativ alt waren, gar nicht mehr gespielt haben, also gar nicht so aktiv waren. Heute hat sich das ja komplett gewandelt. Das heißt, die Mitglieder, die in Golfclubs sind, weil natürlich auch, so leid es uns tut, Menschen sterben logischerweise, ältere Menschen sterben, also von dieser Passivität sozusagen erlöst werden, sind eigentlich alle, die in den Golfclubs Mitglied sind auch aktive Spieler und Spielerinnen, logischerweise. Ist schon ein ganz großer Unterschied, ob man eben nur mal soeben so passiv oder richtig aktiv mit dabei ist. Ne? So, aktiv wollen wir auch mal über Geld reden, ne? Oder?
Ja, und damit kommen wir dann auch zu meiner Enttäuschung der Woche.
Ja, das ist deine Enttäuschung?
Ja, meine Enttäuschung ist John Rahm und zwar nicht aus dem Grund, dass er dahin gegangen ist, weil ich glaube, bei einem Betrag von 500, 600 Millionen, wie viel es als am Ende auch immer waren, kann man schon schwach werden. Ich finde so ein bisschen dieses, also ihr habt ja sicherlich auch das Video gesehen von John Rahm bei der US Open 2022 in der Pressekonferenz, wo er sagt, ich spiele nicht für Geld, würden 400 Millionen mein Leben verändern? Nein, würde es nicht. Ich könnte mich jetzt zur Ruhe setzen und hätte so viel verdient, ja, dass ich ein schönes Leben leben würde. Ich spiele nicht für Geld, mir geht's um Ehre, mir geht's um Historie und bei allem Respekt, LIV ist für mich leider kein Format, 3 Runden, kein Cut, Kanonenstart, das ist für mich kein Golfturnier. So, das ist jetzt
sieht offensichtlich jetzt doch ganz anders aus.
Sieht jetzt ein ganz bisschen anders aus.
Man darf natürlich nicht vergessen, damals ging es um 400 Millionen. Ja, jetzt ging es ja um 600.
Ich sagte, der hat das ganz clever gemacht. Er hat gesagt, 400 Millionen werden mein Leben nicht verändern, deswegen mache ich nichts anders. So, was sagt er? Was sagt Onkel Al-Rumayyan? Dann kriegt er halt 600.
Ja, und ich finde es gut, weil jetzt kann er endlich garantieren, dass seine Kinder versorgt sind. Ja, dass da die Ausbildung, ja, ich finde, kann aber bezahlt werden.
Gesagt, diese diese Aussagen, ja, ich habe ja auch eine Verantwortung als Ehemann und Familienvater. Also ganz ehrlich, der hat schon vorher genug verdient. Das genau. kriegt er auch schon, kriegen die nächsten drei Generationen schon nicht ausgegeben. Ja. Also da machen diese 600 Millionen auch nicht mehr so viel aus.
Im Gegenteil.
Es sei denn, er will noch eine komplette Airline kaufen oder was weiß ich.
Und ehrlicherweise kotzt mich genau das an, weil ich finde, dann sei wenigstens ehrlich und sag nicht, ich spiele nicht fürs Geld, sondern sei wie Brooks Koepka, der neulich in einem Podcast gesagt hat, yeah, I signed up for the dough. Ne? Ja. Also der gesagt hat, ich habe wegen des Geldes unterschrieben. Und sei wenigstens ehrlich zu dir selbst und bescheiß
ja,
die Leute
nicht. Er sagt ja schon, also ja, das Angebot ist schon so gut, dass man es machen muss. Das sagt ja auch jeder Mitspieler oder Konkurrent, sagen, naja, wenn der so viel kriegt, dann muss er es ja machen. Und ich finde das erstaunlich an der ganzen Thematik ist, dass da jetzt gar keiner draufhaut, wie so zuerst bei Mickelson oder
sogar Rory.
Es sind alle, beißen sich so ein bisschen auf die Zunge und sagen, na ja, also er wird schon wissen, was er da macht. Also da kommt, also Kritik kommt da mal gar nicht im Moment auf. Ja. Im Gegenteil, ja, jetzt müssen wir die Regeln ändern, damit er auch weiter Ryder Cup spielen kann. Also die versuchen ja alle gerade so, jeder versucht so seine Haut zu retten.
Da sind wir auch schon bei der Enttäuschung, meiner Enttäuschung der Woche. Wieder mal Rory McIlroy. Also erstmal hat er wieder irgendeinen Unsinn erzählt über den Ball. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, dass er das gar nicht so schlimm findet, wenn der Ball kürzer wird. Ist der einzige, glaube ich, unter allen Profigolfern, der das nicht so schlimm findet, weil er geht gar nicht auf den Unterschied ein. Das ist ja eben das Problem, ist, dass es einen Unterschied gibt, dass Profis und Amateure jetzt einen unterschiedlichen Ball spielen. Sagt, das ist doch nicht schlimm, kommen mal wieder alte Plätze ins Spiel und so weiter. Ne? Und vor allen Dingen, was er denn auch noch sagt, erst war er immer so geätzt gegen Liftgolf und jetzt sagt er, nee, da müssen wir die Regeln ändern, dass John Rahm auch 2025 wieder im Ryder Cup spielen kann. Also das ist so ein Political Correctness Speaking von Rory, das gefällt mir aber nicht. Gefällt mir nicht. Finde ich irgendwie boring. So, ja. Schade, da muss man ein bisschen mehr, wie sagt man, was sagt Kahn immer? Eier, wir brauchen Eier.
Ja? Wobei ich das mit dem Ryder Cup, ich sehe das auch ehrlich gesagt ein bisschen kritisch mit ob die Spieler von der Lift überhaupt beim Ryder Cup spielen sollten dürfen. Weil ich finde, du musst halt auch so ein bisschen mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. Und wenn du dann aus der DP World Tour austrittst oder aus der European Tour, was dann ja bedeutet, dass du dann nicht mehr für den Ryder Cup spielen könntest aktuell, ich finde, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben, weil du hast dann jede Woche dein Team-Event, du hast dich bewusst dafür entschieden und dann ist das nun mal so. Allerdings ist ja die Frage, ob das auch alles überhaupt Bestand hat mit diesem ganzen, Merger, PIF, LIV, PGA Tour, DP World Tour, wollten sie jetzt ja ursprünglich am 31. Dezember fertig werden mit ihren Gesprächen, haben sich dann eine Deadline gesetzt, glaube ich zwar nicht, dass es bis dahin fertig wird, aber es ist ja davon auszugehen, dass vielleicht 2025 die Regeln schon wieder ganz anders aussehen.
Ja. Also ich meine, man darf ja eine Sache auch nicht vergessen. Es geht ja auch um Weltranglistenpunkte, gerade beim Ryder Cup. Und da ist ja immer noch dieser Kasus Knacktus, dass Liv eben keine Weltranglistenpunkte kriegt. Aber man fragt sich ja, wer bestimmt denn das eigentlich? Wenn wir mal im Geiste von Samuel Ryder reingehen, da gab es ja diese Touren, diese ganzen offiziellen, diese Zusammenschlüsse, das gab es ja gar nicht. Da gab es einfach nur einen Zusammenschluss von europäischen Golfern gegen amerikanische Golfer. Das heißt also eigentlich völlig ohne Gewerkschaftszugehörigkeit, um das mal so einfach runterzubrechen. Weißt du, es geht ja um den Sinn des Sportes. Also wer bestimmt denn das eigentlich? Warum ist denn die DP World Tour oder die PGA Tour, warum sind das die Bestimmer in allem? Das muss man sich auch mal, die Frage muss man ja, sich
aber die haben die Rechte, stellen. Die haben die Rechte da dran.
Ja.
Und von daher setzen sie auch die
Regeln. Haben sie auch gekauft.
Ja, sicherlich.
So, siehste?
Aber so sind aktuell die Regeln. Aber John Rahms Wechsel, der ist ja für ihn völlig unkompliziert. Der ist für alle Majors qualifiziert.
Ja.
Ja, also der muss gar nicht befürchten, wie jetzt andere Spieler, ich komme da vielleicht gar nicht mehr rein. Der hat auch genug Weltranglistenpunkte, der wird aus den Top 50 erstmal nicht so schnell rausfliegen, aber für die Majors ist er eh qualifiziert. Und der wird bei den Majors gut spielen. Das heißt, er wird auch da schon wieder Ryder Cup-Punkte machen. Also
und vor allem war es eine extrem clevere Entscheidung wahrscheinlich, das zu diesem Zeitpunkt
natürlich
zu machen, weil das, was wir angesprochen haben, es könnte sein, dass in einem Jahr ganzen Touren eh alle zusammenarbeiten und dann nimmt er jetzt nochmal 600 Millionen mit und spielt, ich meine, wenn das Geld für die ganzen PGA-Tour-Turniere im kommenden Jahr sowieso aus Saudi-Arabien kommt, warum nicht jetzt die 500 Euro
mit?
500 Millionen.
Wie heißt der? Al-Rumayyan. Al-Rumayyan. Ich meine, wer gibt denn diese 600 Millionen, die kolportierten, die sind ja jetzt nicht Lifetime. Das ist ja nur ein Dreijahresvertrag. Also wer gibt denn jemandem für 3 Jahre 600 Millionen? Also die wissen doch schon, was dahinter steht, dass es irgendwie LIV und PGA, DP World Tour, irgendwie wird es schon zusammengehen. Und dann sind die 600 vielleicht tatsächlich gut investiert von dem Scheich, weil er hat den Anstoß dazu gegeben. Weil die Gespräche waren doch zuletzt ein bisschen festgefahren. Erst riesig angekündigt, ja, wir gehen zusammen. Nö, passiert nicht richtig was. So, was sagt der Scheich? Das Rumgeeier hier dauert mir zu lange. Jetzt kaufe ich mir den Rahmen.
Ja, wie der berühmte Film, ne? Ja,
Mario Adolf. Mario Adolf ist für mich ja der Gewinner der Woche.
Der ist
auch wieder auf den Golf-Webseiten, läuft überall plötzlich wieder Mario Adolf aus Kir Royal. Ich schieb dir die Kohle vorn und hinten ein.
Baby, schimmer los.
Ja.
Und eines Tages kommst du vorbei.
Ja, dann, er sagt, irgendwann wirst du mürbe und dann habe ich dich.
Ja, ja, ja.
Dann
ja.
Gehörst du mir.
Aber hier, ich kann ja einen Aspekt auch nochmal sagen. Kann man ja nochmal einfach mal so im Hinterstübchen haben. Julius, in unserem Vorgespräch hast du schon mal vorhin drauf angesprochen. Was heißt das eigentlich, wenn ich denn solche Aussagen von Spielern höre, ja, mir geht es darum, dass die Zuschauer glücklich sind. Mir geht es darum, für die Zuschauer was Tolles zu machen. Also, oder geht es im Endeffekt doch um Geld? Ich meine, man muss es nicht verteufeln, aber manchmal muss man sagen, das ist so, dieses Gerede passt nicht ganz zu den Aktionen.
Es sind halt auch sehr unterschiedliche Zuschauer, ne? Also ich meine, in Rom hat sich John Rahm extrem von den ganzen Ryder Cup Fans feiern lassen. So, und ich kann jetzt natürlich gefährliches Halbwissen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das nicht der durchschnittliche Liv-Golf-Fan ist, der da beim Ryder Cup war. Ne? Und es gibt diese Liv-Supporter, hauptsächlich in den USA. Hier wird es ja auch deutlich kritischer gesehen als zum Beispiel in den USA. Aber ich meine, das ist halt so ein Ding. Ne? Willst du irgendwie vor, ich meine, gut, bei den Majors spielt er sowieso, und wenn er am Ryder Cup am Ende spielt, ist es sowieso egal. Aber willst du vor 20.000, 30.000 Memorial-Zuschauern spielen oder Genesis-Zuschauern? Oder möchtest du lieber vor 5.000 Liv-Zuschauern irgendwo in Asien spielen? Das ist halt so die Frage.
Ja.
Andere denken, ich habe gerade nochmal ausgerechnet, wenn er wirklich 600 Millionen macht und 3 Jahre spielt und 14 Turniere, so wie es aktuell ist, macht er pro Turnier 14,2 Millionen Dollar.
Ja, das ist ja der durchschnittliche Komplettetat eines PGA-Turniers.
So viel kriegst du, wenn du den FedEx Cup gewinnst.
Der ist am Ende, ist der kurz vor 1 Milliarde.
Aber ich sage euch mal was, das sage ich mal wirklich aus psychologisch wichtiger Kompetenzrichtung. Geld allein macht auch nicht glücklich.
Nein, natürlich
so,
nicht. Aber noch mal eine Zahl dazu. 2023 hatte die PGA Tour insgesamt wie viel Preisgeld ausgeschüttet?
Na?
500? 460 Millionen Dollar. John Rahm kriegt jetzt mehr.
Mehr.
Der kauft das gesamte Preisgeld von der PGA Tour.
Pass auf, jedes Turnier wird jetzt sponsert bei John Rahm. Ja. stell dich mal vor.
Ja. Ja. Theoretisch möglich.
Hier, wir müssen mal einen Jingle machen. Achtung, Themenwechsel. So.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Wir waren ja bei Enttäuschungen der Woche, wir waren bei Überraschungen der Woche. Julius hat schon erzählt, meine Enttäuschung war Rory. Sven, hast du da noch Enttäuschung, Überraschung?
Meine Überraschung oder mein Highlight ist tatsächlich, dass ich mir nochmal Mario Adolf in Kir Royal angeguckt habe. Ja. ich finde das herrlich.
Ja, ist auch
herrlich.
Ja,
ist meine Enttäuschung ist im Prinzip die Lift-Tour, weil so richtig kriegen sie es immer noch nicht zusammen, weil wenn ich das sehe, jetzt haben sie so ein Pre-Qualifying gespielt, also die drei, die da durchgekommen sind, also ja, ob Hallo. Die da spielen oder nicht.
Hallo, Kalle Samoya
hat die Open gewonnen.
Aber, ja, sicherlich, also. Aber ob die da spielen oder nicht, ist egal. Ja. Und dann sind immer noch, und das finde ich erstaunlich, 6. Ich glaube, noch 6 Plätze frei. Da gibt es noch 3 Teams. Also John Rahm.
Wenn man davon ausgeht, dass John Rahm sein eigenes
John
Team
hat. John Rahm kriegt sein eigenes Team, fehlen da noch 3.
Also
es fehlen im Team Keimer passen. Noch 2 Spieler. Und es fehlen, glaube ich, bei Kevin Na fehlt noch jemand.
Da spielen da noch 2.
Und ich glaube, bei Cameron Young fehlt auch noch irgendwie. Also da fehlen auch noch Spieler.
Komm, jetzt brauche ich nochmal. Also bevor wir jetzt wieder zur Lift kommen, die ganze Zeit natürlich, brauche ich von jedem von euch noch einen Namen. Was tippt ihr? Wer wird der nächste Kandidat sein, der
bei der Lift unterschreibt? Ich mache es mir einfach, weil er wird schon gehandelt. Toni Finau. Wurde schon in Verbindung gebracht mit dem Rahm-Team. Wäre auch schade aus Fansicht, weil auch ein extremer Fanliebling, cooler Typ. Ja, aber Toni Finau.
Und? Na?
Wer da hinwechselt, ich sag mal Hideki Matsuyama.
Hideki Matsuyama. Uiuiuiuiuiuiuiui. Und ich glaube, das ist schwer. Ich weiß nicht. Ich hatte plötzlich so eine Eingebung mit Tommy Fleetwood, aber das glaube ich nicht. Der ist zu traditionell, da wird ihm seine Frau was husten. Das wird die nicht durchgehen lassen. Ich weiß es jetzt im Moment noch nicht so ganz genau. Aber
ich kann mir auch vorstellen, dass er sich noch einen Spanier ins Team holt. Vielleicht. Also so ein DP World Tour Spanier. Ein Adriano Tegui oder so. Der ist ja, der auch schon mal, glaube ich, auf der Lift Tour ein Event mitgespielt hat. Aber kann ich mir auch vorstellen.
Auf jeden Fall. Und da sind wir bei tatsächlich bei meiner Überraschung des Tages, der Woche, positiven Überraschung. Ein Spieler, den ich immer wieder toll fand, weil er auch zweimal die Turkish Open gewonnen hat und im Ryder Cup gespielt hat, Victor Dubuisson, hat angetreten, wollte antreten bei Lift Tour fürs Qualification Turnier, hat dann kurzfristig einfach gesagt, Stecker gezogen, ich mache insgesamt Schluss. Und ich finde, Victor Dubuisson ist ein geiler Spieler, immer gewesen, sehr, sehr toller, eleganter, ruhiger, cooler Typ. Und der sagt einfach mal, weil er cool ist, nee, ich kann nicht mehr mithalten, ich lasse es. Jetzt diese Jahre Stress, hin und her fliegen, im Hotel pennen, trainieren, machen und so weiter. Er hat es in Amerika versucht. Er macht Schluss und ich finde, da kann man mal den Hut ziehen. Ja. So eine Entscheidung ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Und der sagt,
der ist jung, der ist 33.
Der ist gar nicht so alt, Mann. Der sieht älter aus.
Ja? Sehr ehrenvoll, finde ich. Bevor du jetzt auf die Lift-Tour gehst und dann da wirst du irgendwie jedes Mal Vorletzter oder Letzter.
Ich meine, ja, der hat sich ja nun wirklich die letzten Jahre gequält. Erst mit Rückenschmerzen und dann mit schwachem Spiel. Der war jetzt in einer anderen Weise mürbe. Der wollte einfach auch nicht mehr. Der hat jede Woche um Cut gekämpft. Und wenn man bedenkt, was weiß ich, wie lange ist das her, als der im WGC World Matchplay im Finale?
Ja.
Im Finale gegen Jason Day. Ich glaube ja. Und da war er ja, glaube ich, ganz dicht an den Top Ten der Weltrangliste. Dann spielt er einen riesen Ryder Cup in Gleneagles. Aber der war auch immer so ein bisschen unorganisiert und verstrahlt. Da gibt es eine Geschichte von Victor Dubuisson. Das war nämlich nach diesem World Matchplay. Da ist er von Arizona nach Europa gereist, kommt in Europa an und sagt immer, wo sind eigentlich meine Golfschläger?
Ja.
Die hat er in Arizona im Spind vergessen.
Richtig.
Die standen noch in Arizona im Spind. Ja. Oh, habe ich wohl vergessen. Aber das war auch Victor Dubuisson. Ich finde es schade, weil ich habe den gern gesehen.
Ich auch. Ich fand, das war irgendwie ganz, ganz tolle Geschichte, wie der geschwungen hat. Das war irgendwie ähnlich übrigens wie Hunter Mahan. Hunter Mahan aus Amerika, der ja auch sagt, die junge Generation ist einfach besser, kann ich nicht mehr mithalten. Und was macht er? Er geht in die Zukunft rein, er wird Trainer.
Ja.
Er wird Trainer einer Jugendmannschaft. Das finde ich am College, finde ich total cool. Auch witzig, so eine Entscheidung zu treffen.
Ja, macht Fernsehen jetzt, kommentiert auch mit. Hunter Mahan.
Hunter Mahan.
Wenn wir immer in Erinnerung bleiben, wie er in Celtic Männer beim Ryder Cup den Benzinger am 17. Grün hatte.
Zump.
Oh, der Witter.
Da war ein leichtes Raunen im Publikum. Mann,
war der bitter.
Aber solche Schläge sind ja eigentlich die geilsten Schläge. Ne?
Kann man der war so mies, der war so schlecht, der Schlag. Und McDowell gewinnt den Ryder Cup.
Wahnsinn. Sag mal, wir werden gleich nochmal mit dem Chef der UCOM sprechen, über die UCOM Open und auch vielleicht ein paar andere Themen noch mit einfließen lassen, was die LIV angeht. Aber wir müssen noch mal einmal über den Ball sprechen. Wir hatten ja im letzten Podcast drüber gesprochen. Tatsächlich, die Verbände wollen für die Profis den Ball kürzer machen. Und das haben sie durchgezogen. Sie haben es durchgezogen. Sie haben es jetzt beschlossen. Ab 2028 soll der Ball für die Profis, ich glaube, da gibt es Messungen, etwa 15 Meter kürzer fliegen. Mhm. Ich finde es so ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Diesen Unterschied zu machen zwischen Profiball und Amateurball, finde ich komplett daneben. Muss ich ehrlich sagen. Also und alle Profis sind auch völlig daneben. Also sagen, alle bis auf Rory.
Ja, soll ich mal vorlesen, was Rory gesagt hat? Weil ich finde es ganz interessant eigentlich. Er hat geschrieben, it will bring some of the great classic courses back into consideration when we go to major championships. That's why I'm a big proponent of just making the ball go a little bit shorter and because of that it may spin a little bit more and shot shaping may come back into a long irons, get played a little bit more. I just think it will make the game at the top level a little bit more skillful again.
Sehr schön zu übertragen.
Danke. Und da muss ich sagen, stimme ich ihm ein bisschen zu. Also ich sehe es ganz genauso wie du. Wenn du den Ball kürzer machst, dann mach ihn halt einfach für alle kürzer. Also ich finde einen Unterschied zu machen totalen Quatsch, weil dann halt diese auch für uns Amateure nicht mehr dieser
Thrill da
ist, sich zu vergleichen. Da ist zu sagen, ach guck mal, da war das nicht ein geiler Drive. Ja gut, der war immer noch 50 Meter kürzer als der von Rory zum Beispiel. Aber ich finde an sich, dass das bei den Profis oder dass der Ball kürzer gemacht wird, finde ich, das, was er sagt, schon hat schon Hand und Fuß, dass man sagt, okay, man kann dann vielleicht ein bisschen mehr wieder mit Shot-Shaping machen. Die Profis hauen nicht an jedem Loch zwingend einen Driver, sondern vielleicht mal ein längeres Eisen. Hier kannst du mal ein bisschen mehr Shot-Shapen und du kannst vor allem klassische Kurse wieder als Major-Kurse machen, weil sie dann nicht mehr so übertrieben kurz sind für die Profis. Aber stimme ich dir total zu, warum nicht auch für die Amateure dann kürzer in dem Fall?
Könnte man ja auch mit vielleicht mit anderen Abschlägen erreichen, beziehungsweise mit Bunkern irgendwo in Drive-Zonen.
Kannst du am Design Teichen der Plätze so arbeiten. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird der Ball für die Amateure doch 2030 auch kürzer.
Das habe ich jetzt nicht so verstanden.
Doch, das habe ich. Das ist der Plan. Also die Profis kriegen den neuen Ball ab 2028. Dann guckt man sich das an, wie das funktioniert. Und dann soll das bei den Amateuren 2030 auch eingeführt werden. Das ist allerdings dadurch, dass natürlich die Amateure andere Schlägerkopfgeschwindigkeiten haben, wird die Distanzverringerung nicht so groß sein wie bei den Profis. Also da rechnet man so mit 5 Metern. Aber ich glaube, bei den Amateuren ist das eh egal. Da brauchst du das nicht. Wenn man sagt, für die alten, traditionellen Golfplätze, die will man wieder zurück in die Championships bringen, dann sage ich, okay, das finde ich auch gut, würde mir auch gefallen. Aber bei Amateuren, wozu brauchen denn Amateure reduzierte Bälle? Brauchen wir gar nicht.
Also alle den gleichen Ball und bei den Profis musst du halt vielleicht die Schneisen ein bisschen schmaler machen oder wie auch immer, das Fairway ein bisschen schmaler machen, dass mehr Raff kommt, also mehr Herausforderungen, dann werden die Jungs auch schon anders spielen. Also na gut.
Auch das Thema ist noch nicht beendet.
Das glaube ich übrigens auch. So, Dirk Littenberg ist calling.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Jetzt bei Grün und saftig ein echter Entscheider, nämlich der Chef von UCOM. Dirk Littenberg ist bei uns. Lieber Dirk, wir grüßen dich ganz herzlich.
Ja, schönen guten Tag zusammen.
Hallo. Es geht natürlich um die European Open.
Die European Open gehen in Hamburg weiter für die nächsten 3 Jahre. Das ist fest. Das hat die UCOM gemeinsam mit der DP World Tour so entschieden. Und wir machen das auch gemeinsam mit der DP World Tour. Der Standort Deutschland ist super wichtig. Das Event 23 war das Beste, was es je gegeben hat. Und deswegen sind wir schon im Vollgasmodus.
Vollgasmodus heißt natürlich auch, irgendwo muss die Kohle zusammengesucht werden. Habt ihr da schon jemanden im Visier oder wollt ihr das möglicherweise auch auf mehrere Schultern verteilen?
Also ich würde mal sagen, alle Sponsoren, die man in diesem Jahr gesehen hat bei der European Open, die wird man auch wiedersehen. Das Gleiche gilt für alle Aussteller. Sogar da haben wir schon jetzt mehr an Bord als in diesem Jahr, weil die Aussteller nach den Covid-Zeiten langsam erst wieder zurückgekommen sind, jetzt mit einer sehr tollen Zahl im Jahr 23 und jetzt schon mit einer größeren und höheren Zahl an Ausstellern für 24. Aber natürlich suchen wir einen Partner, wir suchen immer Partner, wir freuen uns über neue Partner und wir sind auch mit sehr interessanten Partnern in relativ detaillierten Gesprächen schon.
Also auf Green Eagle in der Nähe von Hamburg, 30.05. bis 2.06. So viel ist sicher. Die European Open, Veranstalter natürlich die UCOM. Dirk, es gibt noch was anderes, was ich unbedingt mit dir besprechen möchte. Natürlich Gratulation. Alexandra Försterling, Spielerin von euch, holt sich die Karte für die LPGA. Boah, was geht da jetzt ab? Wie sind da jetzt die Planungen bei euch?
Ja, also das ist natürlich sensationell, was die Alex in diesem Jahr geleistet hat. Also erstmal mit 2 Toursiegen und dann auch noch, obwohl sie schon echt viele gespielt hatte, nach Amerika zu fliegen und da noch die LPGA-Karte zu sichern. Ich habe ihr geschrieben, als sie die Karte hatte, dass ich fast traurig bin, dass ich sie nicht mehr so viel auf der LET sehen werde. Aber mit ihrer Kategorie wird sie sicherlich auch bei uns in Europa ein bisschen spielen und auf unserer Tour oder in der Ladies European Tour ein bisschen zu sehen sein. Aber natürlich toll, ich freue mich über die Gesamtperformance der deutschen Spielerinnen und Spieler, muss man sagen. Also was wir im nächsten Jahr, im Jahr 2024, glaube ich, auf den Touren sehen werden. Ich meine, ihr sprecht ja auch viel in eurem Podcast drüber. Da kann sich einfach der deutsche Golffan freuen, sowohl über die Damen als auch über die Herren. Ich meine, die Esther hat auch ein tolles Jahr gespielt. Wir haben den Solheim Cup wieder im nächsten Jahr. Da wird sicherlich die eine oder andere deutsche Spielerin drauf gucken. Und ja, also das ist, wenn man mal so 10 Jahre zurückblickt und sagt, Mensch, da mussten wir immer gucken, wenn einer am Wochenende irgendwo im Leaderboard ist bei den Damen und den Herren. Und jetzt sind wir alle ziemlich verwöhnt. Und von daher, ja, die Alex hat das super gemacht und die ist hoch motiviert für das kommende Jahr.
Ja, kann man ja mal kurz einen Blick drauf werfen. Deutsche Farben auch auf die DP World Tour. Max Kiefer ist dabei, Nikolai von Dellingshausen ist von euch mit dabei und Yannick de Bruyne auch erstes Jahr auf der DP World Tour. Wann feiert ihr den ersten Sieg mit eurem Team?
Boah, wenn ich das wüsste. aber ich muss ganz ehrlich sagen, so... Also ich traue dem Yannick auch unheimlich viel zu. Der Max hat jetzt im Winter und arbeitet jetzt gerade schon wieder sehr hart an der kommenden Saison. Der Nikolai hat seine Tourkarte erhalten. Aber der Yannick, wie er mit 3 Birdies am Schluss gefinisht hat in der Qualifying School, da muss man echt nervenstark sein. Und es ist so cool, der Junge. Der haut einen riesenlangen Ball. Also dem traue ich alles zu. Aber ich freue mich über jeden Deutschen und ich bin sicher, ganz ehrlich, da würde ich jetzt mal Geld drauf setzen, dass wir im nächsten Jahr einen deutschen Sieger sehen. Aus welchem Stall der jetzt kommt, weiß ich noch nicht, aber ich freue mich über alle deutschen Sieger.
Wo wir gerade über Geld reden, Dirk, da fällt mir doch zufälligerweise noch die Lift-Tour ein und da gibt es ja auch starke Veränderungen. Du hast ja ein enges Verhältnis zum Chef der DP World Tour, zu Keith Pelley. Sag mal, was ist da, siehst du da noch andere Entwicklungen? Ich meine, John Rahm geht jetzt zur Lift-Tour, da geht es um 600 Millionen. Wie werden sich diese Touren mixen, vielleicht auch schon jetzt gleich im nächsten Jahr oder 2024, damit alle und vor allen Dingen auch die Zuschauer davon profitieren?
Das heißt ja immer so, wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen. Das hat der Kies uns auch letzte Woche so gesagt. Was ich momentan glaube, ist, dass sie es nicht bis zum 31.12. schaffen, den großen Wurf abzugeben. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, dass wir eine Verlängerung dieser Gespräche sehen werden. Aber die Gespräche sind noch da. Und für mich ist das Zeichen, dass es einen Lift Qualifier gegeben hat, beziehungsweise John Rahm zu Lift wechselt, eher das Zeichen, dass die Marke Lift erhalten bleiben wird innerhalb eines neuen konsolidierten globalen Golfkalenders der Herren und dass man vielleicht, dass das die Marke für die Team-Events wird und dass wir parallel dazu die beiden anderen Touren in ein integriertes System sehen. Das wird natürlich dazu führen, dass wir weniger Wochen haben, weil die Lift-Kollegen ja die eine oder andere Woche besetzen werden. Aber nochmal, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, Sven weiß das auch, dass ich hoffe, dass wir einen globalen Golfkalender bekommen, wo die Touren alle ineinander greifen, dass wir einen starken europäischen Swing haben, dass wir starke amerikanische Swings haben. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall ein Zeichen ist, dass John Rahm jetzt gewechselt hat, dass es Liv in der Form weitergeben wird. Warum sollte der jetzt noch für ein Jahr wechseln?
Dirk. Du hast nochmal geatmet, Sven?
Ich hab, bei Liv muss ich immer durchatmen. Ich sehe das ähnlich wie Dirk, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann im Laufe des Jahres zumindest das Ergebnis kriegen, dass sich diese Touren annähern, dass wir einen gemeinsamen Kalender kriegen. Ich glaube, das wird für 24, sehe ich das noch nicht, aber dass wir zumindest mal in den nächsten Monaten diese Gespräche abschließen und dann für 25 so eine Art Planungssicherheit haben, wie Liv und DP World Tour und PGA Tour zueinander finden in einem gemeinsamen Kalender. Also ich glaube schon, dass das kommen wird. Den Zeitpunkt sehe ich noch nicht so richtig.
Was ich dieses Jahr ganz interessant finde, ist, du hast den European Swing angesprochen und die Terminbelegung an den Turnierwochenenden, aber dieses Jahr ist die European Open ja relativ gut positioniert, weil dieses Jahr hatten wir gleichzeitig das Memorial in den USA, ein extrem großes Turnier. Mhm. 2024 sind die RBC Canadian Open eins der niedrig dotiertesten Turniere auf der PGA Tour. Was siehst du da so für Chancen, dass auch 2024 dann wieder amerikanische Topstars und Spieler wie ein Tommy Fleetwood zum Beispiel zu den European Open kommen könnten?
Ja, also es ist ja erstmal vorteilhaft, dass die Turniere entsprechend die Punkteallokation haben. So, das heißt also, dass du gleiche Punkteanzahl bekommst. Dass wir nicht mehr gegen das Memorial spielen in Hamburg ist natürlich für uns ein Riesenvorteil. Wir sind auch nicht in einer Pfingstwoche, auch das ist ein Vorteil. Und von daher Ja, wir, das ist übrigens ein gemeinsames Thema, was wir auch mit der Tour besprechen. Innerhalb dieser Annäherung zwischen DP World Tour und PGA Tour gibt es das Gleiche auf der Spielerebene, sodass also auch PGA Tour-Spieler eine Incentivierung haben, auch in Europa zu spielen, und manche wollen das auch. Wir sind auch schon von Spielern kontaktiert worden oder Spieleragenten, die super gerne mal nach Hamburg kommen würden. Da spielen zur Abwechslung mal nicht nur das Geld eine Rolle, sondern auch das Interesse, auf der europäischen Tour zu spielen, einen sehr anspruchsvollen Platz zu spielen, aber auch eine Stadt Hamburg kennenzulernen. Und von daher glaube ich schon, dass das der eine oder andere interessante Spielergesicht, da bemühen wir uns natürlich auch drum, zu sehen sein wird.
Also da bin ich ja mal gespannt, wer von den Spielern, die du da im Auge hast, dieses Jahr Weihnachten Karten für die Elfi unterm Tannenbaum haben werden. Also das könnte ja mal eine kleine Idee sein, möglicherweise.
Oder eine Stadtrundfahrt.
Oder sowas. Ja, Hafenrundfahrt. Schön, Hafenrundfahrt. Ja. Dirk Littenberg von der UCOM, vielen Dank für diese klaren Worte und schöne Weihnachten für dich.
Wünsche ich euch auch, und ich hoffe, wir hören uns nochmal, weil wir haben ja am Anfang des Jahres auch noch hoffentlich ein Damenturnier in Kenia, und da spreche ich auch sehr gerne mit euch drüber, weil wir da hoffentlich auch viele deutsche Poeten am Start haben werden.
Kenia ist calling schön. Und wir sind dabei.
Jawohl.
Bis bald, Dirk.
Bis dann. Ciao.
Herzlichen Dank. Schönen Tag für euch alle.
Ciao. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Ja, und kurz vorm Ende müssen wir selbstverständlich noch einen Blick Richtung Südafrika wenden, wo wir gerade unseren Podcast für euch aufzeichnen. Laufen noch die letzten Löcher der Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek in South Africa. Dieser Platz mit diesen wunderbaren Tierbildern auch immer wieder. Also es ist wirklich wahnsinnig schön, sich anzusehen. Ja. Da gab es eine Unterbrechung, deswegen musste am Montagvormittag das Turnier fortgesetzt werden. Die Deutschen waren immerhin mit Matti Schmid im Cut vertreten. Und Matti hat das eigentlich ordentlich gemacht. Top-5-Resultat, kann man sagen.
Sieht danach aus.
Ne? Auch unser Freund aus Österreich, liebe Österreicher Schwenz, Matthias Schwab, es lohnt sich, mal wieder auf der DP World Tour zu spielen, Top 10, also auch mit vier Runden unter Par, ordentliches Ergebnis mal wieder hingelegt, wird ihn sicherlich freuen, und siegen wird, auf jeden Fall, na, damit schließt sich der Kreis.
Der vierte Liftgolfer im fünften DP World Tour Turnier, denn es wird höchstwahrscheinlich Louis Oosthuizen oder Charles Schwarzel und damit einer von den beiden Liftgolfspielern.
Und beiden hat man eigentlich nachgesagt, dass sie keine Siegspieler mehr sind. Ja. Und nun sind die beiden, ich sag mal, Routiniers, sind vorne und machen den Sieg unter sich aus. Charles Schwarzel. Aber ein Wort zu Matti Schmid noch. Ich finde das super, wie konstant er die letzten Wochen wieder Top Tens spielt. Wir haben letzte Woche gesagt, enttäuscht mich, dass er vorne mitspielt, aber nicht am Ende nicht zubeißt und sich den Sieg schnappt, aber trotzdem wieder jetzt wahrscheinlich Fünfter. Starke Konstanz.
Ja, super. Vor allem, weißt du, wie wichtig das ist, wenn der jetzt richtig Punkte sammelt? Weil der dann nämlich, wenn die PGA-Tour-Saison nächstes Jahr losgeht, wo er ja auch die Karte für hat, sagen kann, so, jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die PGA-Tour und spiele da, weil ich habe schon meine gewissen Punkte auf der
DP World Tour geholt. Die sehen jetzt hier gerade schon bei Projected Race to Dubai auf 39.
Nee, 39 Plätze hoch.
Auf 18
also, geht er, ja. Also im Grunde, die Krone hat er sich im Grunde bald abgeholt schon, kann man sagen.
Ich finde, der ist einfach jetzt mal reif für einen Toursieg.
Matti ist ein konsequenter Longtime-Runner, glaubt es mir, Longtime-Runner.
Ja, aber wer konstant vorne spielt, wird auch irgendwann eins gewinnen.
Irgendwann fällt ihm so eine Trophäe einfach mal vor die Füße.
Am besten schon nächste Woche auf Mauritius, weil wenn er dann nämlich gewinnt, so mit den anderen Ergebnissen, könnte er nämlich auch den ersten Swing vielleicht sogar gewinnen.
Auf Mauritius kann doch eigentlich nur Marcel Sieben gewinnen.
Ja gut. Marcel Sieben habe ich gesehen bei Instagram.
Der bereitet sich ja gnadenlos vor.
Aber mit Rücken, der hat ja mit seinen Schmerzen und so weiter, da hat er ja richtig, haben die gearbeitet. Man sieht ihn da auf Fotos, wie er sich da hin und her drehen lässt und macht. Das ist alles cool.
Der hat alles da. Der hat sein Physioteam da, der hat seinen Trainer da.
Ja.
Also Marcel Sieben geht das, diese Afrasia Open geht da ja an, als wäre es ein Major.
So, ja. Jungs. Wir müssen sagen, Stichwort Major hätte ich fast gesagt, aber European Open, wir hatten ja eben gerade schon drüber gesprochen. Ticket Vorverkauf, da geht es jetzt los. Müsstet ihr euch bitte informieren, da gibt es auch spezielle Angebote sicherlich, und zwar jetzt geht's los.
Ja, vielleicht gibt es ja
so ein Ticket unterm Baum. Ne, unterm Baum. Apropos Adventskalender läuft noch von uns, ne? golfinstyle.de, unser Adventskalender. Also, da ist auch noch ordentlich was drin. In diesem Sinne, bis bald. Ne?
Eine schöne Woche.
Schöne Woche. Ist ja schön, ne? Der Schnee ist wieder weg. Jetzt kann man wieder auf den Golfplatz.
Ja, ich finde das ja furchtbar. Also ich spiele ja lieber im Schnee als hier auf so einem nassen, durchweichten Acker.
Ja, wenn man da so mal ein bisschen Fett trifft und dann das Gesicht voller Wasserspritzer und Dreckspritzer ist, ist auch schön. Ja.
Nee. Sven wartet auf April.
Sun is calling. Alles Gute für euch. Bis bald.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.